Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist der Piano-Papa. Im Streaming-Bereich zählt der gebürtige Reutlinger mit über 30 Millionen Streams im Jahr zu den angesagtesten Kindermusikern Deutschlands. Mit seinen Hits wie dem Monstertanz, dem Mecker-Blues, Pipa Papagei und seinem Schlaflied »Wenn der Mann im Mond das Licht ausknipst« erreicht er mittlerweile ein Millionenpublikum. All diese Erfolge hat sich Piano Papa ohne Plattenlabel oder große PR-Maschinerie erarbeitet. Im Backstage-Podcast erzählt er, aus welcher Überzeugung heraus dieses Projekt entstanden und gewachsen ist und wie er mit dem Erfolg umgeht. Wir sprechen über die Menschen hinter den Download-Zahlen und über den Wert von Musik für Kinder.
Morgens aufstehen.
Keine Lust.
Schnell noch anziehen.
Hetz mich nicht.
Hör auf zu trödeln.
Papa, stopp.
Auf die ganzen Sprüche hab ich keinen Bock.
Oh, ho, ho.
Hallo Piano Papa.
Hallo Leni.
Schön, dass du hier bist. Ich freue mich deswegen auch sehr, weil du ein Thema mitbringst, was es hier in diesem Podcast bisher noch nicht geschafft hat, nämlich Kindermusik. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, was du dazu zu erzählen hast, ob es da vielleicht auch Probleme, Vorurteile gibt oder so irgendwas gegenüber dieser Musik. Aber natürlich auch bin ich gespannt, was du zu erzählen hast, was du so machst. Du bist oder hast 2015 angefangen mit einem ersten Kinderlied. Das hieß »Wenn der Mann im Mond das Licht ausknipst« und hast es deiner damals neugeborenen Tochter gewidmet. Und heute wiederum, also 10 Jahre später, hast du über 30 Millionen Streams und bist damit im Streaming-Bereich einer der angesagtesten Kindermusiker Deutschlands. Erzähl doch mal, wie fing denn das an? Also wie kam es zu diesem ersten Lied und wie schnell ist das losgesaust für dich?
Ja, du sagst es selber. Also zunächst einmal, ich kann es selber manchmal gar nicht fassen, diese ganzen Zahlen, die da sich die letzten Jahre entwickelt haben. Und angefangen hat es eigentlich mit einer sehr persönlichen Idee oder als meine Frau schwanger war, war für mich klar, ich wollte meiner Tochter, die damals noch nicht mal geboren war, einfach so ein bleibendes Geschenk, Geburtstagsgeschenk machen, ja. Mhm. Und als Musiker, der ich schon seit Kind auf eigentlich bin, war für mich klar, schreibst ein Lied natürlich, ja. Das bleibt für die Ewigkeit. Und so ist der Mann im Mond dann auch entstanden. Zu der Zeit ist es dann auch gewesen, dass meine Mutter, die ist 2010 im November verstorben, die hat quasi meine Tochter gar nicht mehr miterleben können, obwohl die sich sicherlich riesig gefreut hätte, die Lea kennenzulernen. Und da waren ganz viele Einflüsse, die, wenn man die kennt, so die Hintergründe kennt, die sind dann auch alle in dieses Lied eingeflossen. Also dieser Engel, der hoch am Himmel steht und über den Schlaf der Kinder oder meiner Tochter wacht. Das ist eigentlich in Gedanken meine Mutter. Es ist so ein Herzenslied von mir, was ich für meine Tochter damals geschrieben habe. Genau.
Und hattest du das damals dann auch schon direkt aufgenommen? Also nicht nur ihr jetzt am Bett gespielt, sondern auch so richtig produziert?
Genau, ich hatte das damals direkt dann aufgenommen. Und zu dieser Zeit habe ich das nicht mal selber eingesungen, weil ich eigentlich, ich muss sagen, ich war immer so in Bands auch so in der zweiten Reihe, habe dann schon auch immer ein bisschen so Backings mitgesungen und hatte dann auch nie aber jetzt Ambitionen irgendwie groß als Sänger in den Vordergrund zu treten und habe einen super guten Freund, der Achim Beutler ist es, mit dem mache ich seit 2012 zusammen Musik. Eigentlich Erwachsenenmusik. Und er hat eine super schöne Stimme. Der hat mir das Lied dann dazu eingesungen. Ich habe aber das Instrumental quasi eingespielt, alles selber produziert. Dieses Lied habe ich dann gedacht, das ist so schön geworden. Ich habe das natürlich meiner Frau in der Familie überall gezeigt dann und habe da ein ganz tolles Feedback dazu bekommen und habe gedacht, hey komm, okay, das kommt so gut an. Stellst es einfach mal auf YouTube. Genau, auch da ist es dann hat es seine Kreise gezogen und hat viele Leute erreicht, die mir dann auch Rückmeldungen gegeben haben zu dem Lied, positive Rückmeldungen. Das hat mich natürlich dann bestärkt und so bin ich eigentlich dann, das war die Initiative, sag ich mal, um Kinomusik überhaupt zu machen.
Das heißt, weil dieses erste Lied so gut ankam, hast du einfach auf einmal gemerkt, cool, vielleicht ist das was, was du noch häufiger machen könntest. Also wahrscheinlich erstmal ohne das Ziel, ah, okay, dann werde ich jetzt Kindermusiker, oder?
Richtig. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist wirklich aus innerer Überzeugung dann auch gewachsen. Ja, das war so, dass ich da richtig Bock drauf hatte. Also natürlich einerseits, das Lied ist sehr, sehr gut angekommen und es vielleicht hat sich auch ein bisschen was verändert dadurch, dass meine Tochter dann auf der Welt war und ich habe dann natürlich auch mich das erste Mal wieder nach meiner eigenen Kindheit so richtig mit Kindermusik befasst, ja. Hab damals dann, ich erinnere mich noch, ich bin, als meine Lea dann so in so einer Manduka, in so einer Trage auf der Brust vorne war, dann habe ich da mit ihr auch ein bisschen Musik gemacht, habe da Klavier gespielt, habe manchmal was vorgespielt, aber wir haben auch ganz viel Kindermusik gehört, damals über YouTube, dann von der Simone Sommerland, die ist damals zu der Zeit auch dann richtig groß geworden. Irgendwie sind mir dann so Liedideen einfach auch zugeflogen. Und das waren dann eben aus dem Alltag mit Kindern, mit meiner eigenen Tochter. Und ich habe mir diese Ideen erstmal aufgeschrieben, habe da so eine digitale Notiz meistens dazu gemacht. Und es hat sich dann erstmal gesammelt, eine Zeit lang auf meinem Handy, bis ich dann einfach immer mehr von diesen Ideen dann auch angegangen bin. Es war damals noch ein bisschen schwierig, weil ich gemerkt habe, so die Umstellung mit Kind, mit Tochter oder so, da ist auf einmal die Zeit auch nicht mehr so da gewesen. Ich habe ja noch einen ganz normalen Beruf als Lehrer, auch damals schon gehabt. Habe aber meine Zeit, die ich dann so hatte, weil ich da irgendwie so einen Antrieb hatte, habe ich da immer mehr an diesen Kinderliedern gearbeitet. Genau.
War das für dich handelbar, dieser Erfolg, den das hatte? Weil es ging ja recht schnell, dass du dann eben auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hast. Hast du einen Druck verspürt, dass du jetzt auch produzieren musst?
Teils, teils. Das hat sich im Laufe der Zeit dann verändert. Am Anfang, man macht sich so als Künstler heutzutage, glaube ich, auch immer selber sehr viel Druck und Stress durch die Algorithmen und durch alles, die sozialen Medien, was man heute alles bedienen muss, quasi in Anführungszeichen, um nachher dann auch seinen Weg gehen zu können. Das hat mich auch immer wieder mal eingeholt, aber ganz am Anfang meiner Kindermusikreise ist es ja so gewesen, dass es jetzt noch nicht super, also nicht vergleichbar gewesen mit dem, wie es jetzt die letzten Jahre sich entwickelt hat, dass ich da Millionen an Streams bekommen habe, sondern ich habe eigentlich angefangen, das lief damals, da war ich super glücklich, wenn ich da mehrere tausend Aufrufe auf YouTube hatte. Ich habe da dann auch mich befasst, habe so ein bisschen ein YouTube-Video, so ein animiertes Video, ganz, ganz simpel und ganz, ganz einfach gemacht, habe aber unheimlich viel Zeit in dieses Video damals gesteckt. Deswegen ist es auch sehr langsam erstmal gewachsen im Vergleich zu heute jetzt, ja. Aber für mich waren das natürlich damals schon so, dass ich da gemerkt habe, hey, cool, da geht ein bisschen was, da haben jetzt 10.000 Leute schon dein Video angeschaut. So, und die letzten Jahre, nachdem ich auf Spotify ein bisschen mehr umgeschwenkt bin und mich auf Spotify mehr konzentriert habe und da aber dann auch der Erfolg kam, da hat man dann schon im Hinterkopf, okay, jetzt musst du natürlich gucken, dass du am Ball bleibst. Du kannst jetzt nicht hier ein Lied raushauen und dann schluckt dich der Algorithmus, wenn du nichts mehr veröffentlichst. Das ist dann schon immer auch ein Druck, auch Social Media zu bedienen, wo ich mir auch heute immer wieder mal sagen muss, hey, für was mache ich das eigentlich? Ja, am Ende mache ich es natürlich in erster Linie für mich, für meine Family. Meine Mädels hören selber jetzt noch, die sind super dabei bei meiner Kindermusik. Ja, meine Frau, meine Kinder unterstützen das. Die Lea, die singt ja bei vielen Liedern heutzutage selber mit und hat da ihre Freude dran. Und dann mache ich es natürlich auch für die Kinder und Eltern, weil die da draußen aber wirklich in Fleisch und Blut existieren. Weil es ist ja schon so, dass man so den Eindruck bekommt, okay, soziale Medien, man hat nachher so eine gewisse Erreichbarkeit und trotzdem sieht man ja nicht dahinter, wer das nachher hört. Und
Ja, es
deswegen
sind
ist es
Zahlen, ne? Man kann sich gar nicht
genau.
vorstellen, dass da auch wirklich Menschen hinten dran sind, ja.
Absolut. Und das ist das, was mich dann auch freut. Und wenn ich dann wirklich E-Mails bekomme oder persönliche Nachrichten bekomme auf Social Media, wo meine Musik dann überall gespielt wird, in Kindergärten, in Schulen und so weiter. Und das ist dann das, wofür ich es eigentlich mache. Also, ja, und wo ich mir dann auch immer wieder sage, hey, man muss vorsichtig sein, dass man sich da nicht verliert mit diesem, also gerade in Sachen Druck und sich zu viel Stress macht mit dem ganzen sozialen Medien.
Also ein richtiges Herzensprojekt.
Absolut, absolut, ja.
Du hast ja aber kein Label, ne? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass es vielleicht auch Angebote für dich gibt, gerade weil du so erfolgreich bist im Internet, dass dann Menschen sagen, okay, komm doch hier unter Vertrag oder so, aber das hast du bisher nicht gemacht und du hast ja auch weiterhin deinen Hauptberuf als Lehrer, beziehungsweise auch Schulleiter, ne? Bist du auch.
Ja.
Also, dass du eben nicht den Pianopapa zum Hauptberuf machst, ganz absichtlich.
Also, es ist so, dass ich quasi aus mir herausgewachsen bin. Ja, ich bin. Der Erfolg war ja so nicht absehbar, aber er ist auch nicht von heute auf morgen gekommen, sondern es ist schon immer wieder, hat Schübe getan, in denen die Zahlen dann immer noch weiter hochgegangen sind. Und natürlich hat es auch Interesse von außerhalb auf den Zettel gerufen, ja. Mittlerweile habe ich mit vielen auch wichtigen Menschen aus der Musikbranche schon Kontakt gehabt, mit vielen Menschen schon telefoniert gehabt, auch mit Leuten, mit irgendwelchen Plattenbossen von Major-Labels war ich schon in Kontakt. Das war auch immer ganz schön. Also ich freue mich darüber, über so einen Austausch. Am Ende ist es aber doch so, dass ich mir sage, das, was ich jetzt gemacht habe, was könnte mir jetzt eine Plattenfirma zum Beispiel bieten, was ich jetzt selber nicht geschafft habe. Also am Ende ist es ja so, dass die ja auch was ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Und natürlich habe ich jetzt über die Jahre gemerkt, okay, es gibt Dinge, die muss ich oder die kann ich, die möchte ich auch aus der Hand geben. Da gibt es Leute, die können es einfach besser als ich. Ich habe ganz früh, als ich angefangen habe, alles selber produziert auch. Habe meine Instrumente alles selber aufgenommen hier bei mir in meinem kleinen Kellerstudio, was ich mir hier eingerichtet habe. Und da weiß ich, dass ich, oder da habe ich jetzt über die Jahre hinweg einfach Leute gefunden, die in der Produktion einfach fit sind, die das viel, viel besser machen können als ich. Und mit denen ich einfach auch jetzt schon eine Weile zusammenarbeite, wo Vertrauen da ist und wo man auch weiß, wie man gegenseitig tickt, wie man dann an Songs rangeht und so. Und das ist was, wo ich sage, okay, da gibt's so punktuell Dinge, die kann ich aus der Hand geben, aber so ein Plattenlabel wüsste ich jetzt gar nicht, reizt mich im Moment nicht. Ich sage immer, sag niemals nie. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert, aber aktuell komme ich ganz gut selber klar. Und du sagst es auch, der zweite Teil war ja, dass ich ja immer noch als Lehrer auch im Schulleitungsteam an meiner Schule arbeite. Das ist auch ein Thema, was ich immer wieder gerne sage. Also ich habe über die Jahre, ich mache jetzt schon ganz viele Jahre, ich glaube 15 Jahre bin ich jetzt im YouTube, Social Media und Musikbusiness tätig, wo ich ganz viel erlebt habe, wo auch Künstler oder Kanäle von heute auf morgen verschwunden sind. Mir damals selber mit einem Bandkanal von meiner Band Unique so gegangen, das war glaube ich 2013 oder so. Da war relativ erfolgreich der Kanal und ist dann von heute auf morgen von YouTube gelöscht worden, mit der Begründung, wir hätten irgendwelche Copyright-Rechte
Ach,
verletzt.
so ein Kram, ja.
Ja, genau. Und wir damals natürlich so dann total vom Glauben abgefallen. Jeder hat doch gecovert und jeder hat diese Stücke, die wir gecovert haben, die waren hunderte Male auch im Internet noch zu finden auf YouTube und der Kanal war aber von heute auf morgen weg. Und wir dann natürlich total am Boden und ich glaube, wir hatten 5000 Follower damals auf YouTube und das ist heutzutage ja gar nicht mehr viel, aber für uns war das damals eine ganz große Zahl und wir haben gedacht, jetzt haben wir gar keinen Bock mehr drauf. Und wir haben auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, YouTube zu kontaktieren, da irgendwie einen Menschen ranzubekommen und mal nachzufragen, hey, was haben wir denn falsch gemacht? Was können wir machen, dass man das vielleicht wieder rückgängig machen kann und so weiter. In die Richtung habe ich auch schon mehrere Dinge miterlebt, auch dass der Algorithmus vielleicht von heute auf morgen sich ändern kann und dann ist der Pianopapa vielleicht nicht mehr so angesagt auf Spotify.
Ja,
Und
diese Willkür, die ist ganz
genau.
schwierig, ne?
Und diese Dinge, da bin ich zu bodenständig, zu so ein Sicherheitsmensch einfach auch. Ich habe ja auch einen tollen Job und mache den ja auch total gerne, mit den Kindern in der Schule arbeiten, mit den Jugendlichen, muss ich sagen. Und deswegen, solange ich das irgendwie unter einen Hut bekomme, ist es viel und stressig manchmal auch. Aber ich muss dazu sagen, auch ich habe eine Stelle von aktuell rund 80% in der Schule und habe mir das immer schon relativ gut aufteilen können, dass ich die Musik eben auch mit unter einen Hut bekomme. Ja.
Ja. Ich finde eigentlich, das klingt für mich recht gesund gedacht und sehr auf, also ja, achtsam mit dir selbst umgegangen, eben zu versuchen, dich da nicht in irgendwas reinzubegeben, dich nicht abhängig zu machen von was, dir keinen Druck zu machen, weil das ist ja letztlich dann auch das, was bestimmt deiner Musik und deiner Kreativität gut tut, wenn du da frei bleibst von sowas.
Genau, das weiß ich auch immer mehr zu schätzen, wahrscheinlich weil ich halt von Anfang an aus mir herausgewachsen bin, dass ich merke, wie schwer ich mich mittlerweile dann auch tue, gewisse Dinge nicht selber entscheiden zu können. Also auch das ist so ein bisschen ein Grund, wo ich überlege, wenn ich jetzt ein Label hätte. Ich kann heute sagen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte, mit wem ich produzieren möchte. Da bist du natürlich mit einem Label im Hintergrund zum Beispiel nicht ganz so flexibel. Oder da bist du mehreren Leuten, die wollen dann natürlich auch mit dir mitverdienen. Und ich kann, theoretisch kann ich ausprobieren, was ich möchte. Ich kann einfach auch songtechnisch sagen, okay, ich habe jetzt Lust auf diese Art von Musik, dann mache ich das einfach. Und wenn es schief geht, bin ich niemandem Rechenschaft schuldig. Dann sage ich halt, okay.
Ja, ist halt dein eigener Chef, ja.
Genau. Also das weiß ich mittlerweile zu schätzen.
Zum Thema Spotify würde mich noch interessieren, weil dieses Thema auch schon sehr oft hier Thema war im Podcast, dass ja Spotify sehr dafür bekannt ist, dass es die KünstlerInnen nicht ordentlich bezahlt für die Musik, die da veröffentlicht wird. Lohnt sich das finanziell für dich mit Spotify?
Da hast du recht. Ich glaube, das kann jeder Künstler bestätigen, dass man sicherlich sich über eine höhere Beteiligung freuen würde und dass es wahrscheinlich auch nicht ganz so gerecht ist. Ich habe da allerdings ein bisschen einen anderen Blick auch drauf als Künstler. Weil ich denke, wir müssen mal gucken, wo kommen wir eigentlich her. Also wenn wir jetzt vor 20, 25 Jahren die Erreichbarkeit oder wie sagt man, die Reichweite hätten erzielen wollen, wie wir sie heute erzielen können mit relativ bescheidenen Mitteln. Also ich kann heutzutage meinen kompletten Song bei mir zu Hause aufnehmen mit Equipment, was überschaubar ist auch preislich, was ich mir zusammenstellen kann über die Jahre. Ich kann super professionelle Musikvideos drehen. Ich kann meine Musik weltweit vertreiben, ohne dass ich ein Label brauche. Also ich kann das alles quasi von mir zu Hause aus dem Keller steuern, ja. Mhm. Das sind Möglichkeiten, die hatten wir vor 20, 25 Jahren nicht. Und ich weiß nicht, ob jeder damals, jeder normale Künstler, der nicht so bekannt war, von seinen CD-Verkäufen hätte leben können. Bei mir ist es jetzt so, dass natürlich durch die unglaubliche Masse an Streams, die ich erziele, kann ich sehr gut davon leben. Von dem, was ich einnehme über die Streaming-Dienste. Mittlerweile könnte ich auch alleine nur von meinem Musiker-Dasein leben. Wie gesagt, die Gründe, warum ich das nicht mache, habe ich schon genannt. Und ich bin aber auch dabei, so mich ein bisschen breiter dann auch aufzustellen. Also, dass ich mich nicht nur auf Streaming oder auf Spotify verlasse. Ich bin in den letzten Wochen auch dabei, zum Beispiel ein bisschen mehr auf andere Streaming-Dienste zu gucken, dass ich da auch mehr wachse. Das funktioniert bei Amazon Music gerade ganz gut. Mhm. Da gehen die Aufrufzahlen seit Wochen auch stetig nach oben, sage ich mal. Und ich versuche natürlich auch live mir da nochmal was aufzubauen, dass man einfach verschiedene Standbeine auch in der Musik hat, dass wenn mal was wegbrechen sollte oder nicht mehr ganz so gut laufen sollte, dass man dann nicht gleich irgendwie wieder bei Null ist.
Wie viel hast du denn jetzt schon veröffentlicht? Wie viele Songs oder hast du auch schon ein Album draußen?
Songs kann ich gar nicht sagen. Ich schätze mal, ich habe allerdings da auch ein paar Cover dabei, circa 30 Lieder, schätze ich. Müsste ich mal genau nachschauen. Und ein Album ist noch nicht dabei. Das wird dieses Jahr aber auf jeden Fall noch auf den Markt kommen. Also,
cool. Ja.
Eigentlich hätte es schon im Frühjahr da sein sollen, aber das ist einfach so das Leid, was ich habe. Oder das, ja, mit dem Komplikation muss ich einfach leben, dass ich manchmal doch nicht ganz so viel Zeit habe, wie ich es dann gerne hätte. Wenn dann, sag ich mal, in der Schule doch mehr los ist, dann bleibt natürlich die Musik dann länger liegen oder auch Bürokratie, das ist was Künstler, glaube ich, gar nicht mögen. Da geht es mir zumindest so. Dass einfach immer mehr, genau,
weißt du,
da gibt's immer mehr Anforderungen auch an uns Künstler und auch das muss natürlich gemacht werden und wenn man jetzt so eine Dimension erreicht hat, wie ich das mittlerweile erreicht habe, dann wächst einfach da auch die Verpflichtung und darunter leidet manchmal die Produktivität, die Kreativität und das hat sich leider alles ein bisschen rausgezögert jetzt, aber ich bin fest oder guter Dinge, dass aller spätestens im Herbst mein Album dann erscheinen wird.
Cool. Ja. Lass uns gerne mal ein bisschen über deine Musik reden. Wie schreibt man denn für Kinder? Gibt's da was du beachtest?
Ich mache mir gar nicht so viele Gedanken, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie andere ihre Lieder schreiben. Bei mir ist es wirklich ganz, ganz viel Inspiration im Alltag erstmal. wenn ich mit meinen Kids außer Haus bin, früher zum Beispiel beim Einkaufen oder so, dann habe ich wirklich am Einkaufswagen, stand ich irgendwo vor der Tiefkühltheke und habe mein Handy rausgeholt und habe da ganz leise reingesungen. Irgendeine Melodie, die ich hatte, kam mir total blöd vor im Supermarkt, muss ich vorstellen. Links und rechts laufen irgendwelche Leute vorbei und du singst irgendwas ins Handy rein. Die Aufnahmen sind auch wirklich Katastrophe, weil ich da wirklich
diese
so rein... Das ist ein
Künstler immer.
Ja, voll. Aber ja, das ist jetzt im Nachhinein eigentlich auch ganz witzig, ja. Aber so versuche ich dann immer meine Ideen im Handy festzuhalten, ja. Und es sind natürlich keine kompletten Songs, die ich dann gleich habe, aber so die Themen oder die Richtung, die man dann, die ich vorgegeben habe, ja. Ja, dann ist es meistens so, dass ich einfach versuche, ist auch total unterschiedlich. Manche Lieder habe ich wirklich schon innerhalb von einer halben Stunde geschrieben. Manche Lieder ziehen sich über Wochen oder Monate hinweg. Ich habe auch Skizzen, die ich auf dem Rechner habe, die habe ich schon seit 3-4 Jahren da liegen und hole die dann mal raus, wo ich dann denke, sag, okay, jetzt die Richtung wäre mal wieder cool, das war eine coole Idee, lass mich die mal ausarbeiten, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wenn ich dann mich intensiv reinbegebe in ein Lied, dann arbeitet es wirklich so 24 Stunden in mir. Also ich bin dann auch schon aufgewacht früh am Morgen und hatte da ein Refrain nachher im Ohr, im Kopf und durfte dann aber, das ist wirklich die Gefahr, du darfst nichts anderes machen. Du kennst es vielleicht vom Träumen, du hast was geträumt und darfst es jetzt nicht vergessen. Und sobald du irgendwas anderes machst, ist dieser Traum weg. Und so ist es dann bei so einer Musikidee auch. Das heißt, sofort ins Bad gehen, dass ich meine Frau nicht irgendwie aufwecke. Und dann gehe ich ins Bad und singe auch wieder ins Handy ein, dass ich einfach diese Idee, gesichert habe.
Ich musste gerade lachen, weil erst war es die Tiefkühltruhe im Supermarkt, jetzt ist es das Badezimmer. Das klingt total episch, wie deine Lieder entstehen.
Ja, das ist so einfach im Alltag, so aus dem Alltag heraus. Ja. Also die meisten, sage ich mal, die meisten Ideen entstehen so. Und dann habe ich aber schon auch, muss ich auch sagen, habe ich natürlich auch Zeiten, wo ich mich hinsetze und dann auch ein bisschen am Stück dann am Rechner sitze und dann oder am Keyboard sitze, am Klavier. Und da dann natürlich ein bisschen rumprobiere und über eine Melodie dann weiterkommen.
Das heißt aber, du gehst jetzt nicht so pädagogisch ran im Sinne von, das ist eine Aussage, das möchte ich jetzt Kindern gern mitgeben. Oder passiert das auch, dass du so über den Kopf quasi kommst?
Ja, das kann der zweite Schritt auch mal sein, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Lied, das wird drauf sein auf meinem Album. Titel ist Schenk mir ein Lächeln. Und da hatte ich einfach, also die erste Eingebung zu dem Lied war spontan. Ich habe ein Lied gehabt, wo ich schon früher mal dran gearbeitet hatte und die Melodie hatte einen ganz anderen Text da drauf, ja. Und dann hatte ich aber so irgendwie diese Textzeile Schenk mir ein Lächeln und es hat super gut auf dieses Lied gepasst. Und der Refrain, der war relativ schnell geschrieben dann. Und dann hatte ich aber so, ja, was machst du jetzt da draus? Brauchst du noch irgendwie eine Message oder einen Inhalt? Also was will ich damit erzählen? Dass so ein Lächeln einfach, egal woher du kommst, also welche Hautfarbe du hast, welche Sprache du sprichst, so lautet auch im Pre-Chorus noch eine Zeile. Lächeln ist international und mit so einem Lächeln kommst du einfach weiter im Leben. Also es verbreitet Freude. Das sind manchmal dann schon so Dinge, wo ich dann denke, auch im Alltag, jeder kennt vielleicht so die Menschen, die so ein bisschen negativ eingestellt sind. Auch ich selber, wenn man sich anstecken lässt von sowas Negativen, dass ich mir denke so, hey, eigentlich, komm, lach mal drüber. Oder dann geht's doch einfach viel leichter, so groß sind die Probleme nicht. Es geht immer noch schlimmer. Das ist so ein Grundgedanke von mir, wo ich auch in schwierigen Zeiten, wo ich denke, hey, eigentlich, komm, geht's uns gar nicht so schlecht. Und das ist auch ein bisschen in diese Message ist so in diesen Song mit eingeflossen.
Also auch gar nicht unbedingt ein Thema, was nur Kinder betrifft, ne? Das kann man ja genauso als Erwachsene dann auch mitnehmen.
Ja, richtig, genau. Ja. Also es ist nicht nur Musik, was ich für Kinder mache, das ist Musik, wo sich gerne auch Eltern anhören können, weil auch die Message da drin, ich habe ein Lied, auch das wird auf dem neuen Album zu hören sein, das heißt Mama, mach mal Pause. Das ist so ein Thema aus dem Familienalltag. Die Grundidee hat mein Musikerkollege, der Andino, mit dem ich auch schon seit ganz vielen Jahren zusammen Musik mache, mitgebracht. Der begleitet mich auf den Live-Konzerten. Da treten wir zusammen auf der Bühne auf. Durch die Kindermusik, den habe ich da angesteckt. Und der hat auch auf einmal kam der mit so einer Textzeile, die über seine Tochter auch entstanden ist, die hat gesagt, Mama, jetzt ruh dich mal aus, mach mal Pause. Ja. Und das hat er auch so ähnlich wie bei mir einfach sofort aufgegriffen und dann war eine Melodie da und daraus haben wir dann so diesen Alltag einer Mutter, also die ja oft so die Familie zusammenhält und für alles zuständig ist. Und genau, so entstehen auch Alltagsthemen, wo eigentlich schon auch eine Message haben für Eltern.
Mama, mach mal Pause, dein Mama sein ist da. Du bist der Chef zu Hause, Mama, du bist einfach starr. Mama, mach mal Pause, tu nur, was dir gefällt. Du bist die allerbeste Mama auf der Welt.
Also es geht auch weit drüber hinaus, nur Spaß und gute Laune damit verbreiten zu wollen, ne? Was wahrscheinlich ja ein Vorurteil ist gegenüber Kindermusik.
Ja, das ist mir schon, also man darf auch ruhig, ein Lied ist für mich, aber das sind glaube ich so Geschmäcker oder so persönliche Vorlieben. Musik ist für mich persönlich erstmal so Gefühle transportieren. Mhm. Also egal was für ein Text da ist, ein Lied darf ruhig auch traurig sein, ein Lied darf natürlich gute Laune verbreiten oder auch mal aggressiv sein oder so. Aber für mich ist wichtig, das ist glaube ich auch so meine Art, wie ich Lieder schreibe, dass ich Gefühle erstmal versuche, in diese Melodie zu legen, ja. Und der Text kommt dann dazu bei mir.
Ja, Entschuldigung, ich habe da gerade noch drüber nachgedacht, deswegen meine Denkpause.
Ja, alles gut.
Ist schön, ja, ja. Ja, weil ich habe auch mir einen Live-Auftritt angeguckt von euch, ich weiß gerade nicht mehr was genau und fand das auch einfach ganz, ganz schnuffig, ne? Also da sind dann Kinder mit euch auf der Bühne und machen Bewegungen und singen dazu und so. Deswegen nochmal meine Frage, gibt's Vorurteile gegenüber Kindermusik? Wird das angesehen als etwas, was nicht so cool ist oder was man als Mann nicht so machen sollte, weil es ist nicht so männlich? Ja. Oder ja, begegnest du da irgendwie sowas? Und vielleicht noch Fußnote, ich frage das auch deshalb so eindringlich, weil ich das kenne aus dem Kindertheaterbereich. Ich mache ja auch Theater für Kinder und habe da häufig das Problem, dass, ganz überspitzt ausgedrückt, machst du nur Kindertheater oder auch richtiges Theater?
Ja, genau.
Ja, und dann muss ich immer sagen, ich mache richtiges Theater, aber es ist auch für Kinder. Und das heißt auch, es ist nicht nur für Kinder, es ist eigentlich für alle, ne? Aber so, also diese leichte Abwertung gegenüber, ach, das ist ja nur für Kinder. Gibt's das bei dir auch?
Total. Also ich konnte mich in dem Satz sehr gut wiedererkennen. Dieser Satz, also man muss sagen, Kindermusik wird, glaube ich, heutzutage immer noch sehr belächelt. Obwohl dieser Ruf, es wird dem Ruf der Kindermusik schon längst nicht mehr gerecht. So muss ich, glaube ich, sagen. Mhm. Weil Kindermusik ist mittlerweile so vielseitig, hat so viele Facetten von wirklich, also viele verbinden Kindermusik, glaube ich, heute immer noch mit den alten Volksliedern, die man so gehört hat und die wirklich so für den Kleinkindbereich natürlich auch gedacht sind und da wirklich auch eine wichtige Funktion meiner Meinung nach haben für Kinder, auch in der Form, wie sie aufgebaut sind. Und dann gibt's natürlich Kindermusik, die sich auch weiterentwickelt hat, die heutzutage auch sehr poppig sein darf, rockig. Ich glaube, es gibt kein Musikgenre in Sachen Kindermusik, was heute nicht mehr bedient wird. Ja, also es gibt Heavy Metal für Kinder, es gibt Elektromusik, Hip-Hop, alles. Und ich habe auch bei mir in meiner Musik, in meinen Kinderliedern ganz viele Einflüsse von verschiedenen Musikrichtungen. Wir haben ganz viel Rock'n'Roll, wir haben Rockmusik, wir haben natürlich Pop, aber auch Hip-Hop-Elemente drin. Und ich finde es cool, weil ich mich da nicht festlegen möchte auch auf irgendein Genre. Es gibt einfach mehr Kindermusik als Aramsamsam oder was man vielleicht noch so von früher kennt. Und wie gesagt, auch diese Musik hat sicherlich seine Berechtigung und ist wichtig, hat eine wichtige Funktion im Kleinkindbereich. Aber wenn man so in Richtung Ende Kindergarten, Grundschule und vielleicht auch bis 9 oder 10 Jahren geht, da gibt's einfach ganz tolle Kindermusik, die Kinder und Jugendlichen heutzutage auch begleiten können und die einfach kindgerecht ist. Also da ist schon was, wo ich drauf gucke jetzt, weil vielleicht nochmal auf deine vorige Frage, dass meine Musik, die ich selber mache, dass die kindgerecht ist. Also dass es Themen sind, die Kinder auch verstehen können, die Kinder angehen, die Kinder auch beschäftigen in ihrem Alltag. Dann auch frei von Schimpfwörtern ist oder, ich meine, es gibt ja heutzutage wirklich Kinder oder angehende Jugendliche, die dann schon Musik hören, die einfach meiner Meinung nach zu früh kommt, auch für denen ihre Ohren. Ja, also wenn dann auch schon Vokabular benutzt wird, was man vielleicht nicht unbedingt im Grundschulbereich schon hören muss. Ja,
ja. Aber bestimmt auch voll eine ganz wertvolle Kunst für Kinder, oder? Also ich könnte mir auch vorstellen, weil ich selber bin auch mit Kindermusik aufgewachsen. Ich habe Frederik Wahle total geliebt. Kennst
ja.
du den?
Ja, klar. Ja.
Genau, da gibt es sogar ein Lied über mich, das heißt Leni Tanzbein. Kennst du das?
Nee, das kenne ich leider nicht.
Es geht um ein Kind namens Leni und die tanzt auf einem Bauernhof mit ganz vielen Tieren. Und ja. im Refrain ist es dann schwuppdiwuppdi Leni, hobbledipoppledipop. Und das fand ich als Kind natürlich der Hammer, dass es ein Lied über mich gab. Total toll.
Ja, super.
Und also diese Kinderlieder, die kann ich auch bis heute teilweise noch auswendig. Und das ist für mich eine ganz schöne, warme Erinnerung auch an meine ersten Selbstversuche in Musik und Singen und Stimme kennenlernen und sowas.
Ja,
also
total.
Das hat ja auch dafür einen ganz großen Wert.
Siehst du, und genau das ist ja das Schöne an dem, an der Musik, die ich auch machen darf, dass, so wie du sagst, also diese alten Kinderlieder, die man gehört hat, von klein auf, die haben einen irgendwo auch ein Stück natürlich auf dem Lebensweg begleitet und aber auch mitgeprägt. Ja, also ich glaube, es gibt draußen in der Welt ganz viele Menschen, die mit Rolf Zuckowski, Frederik Wahle groß geworden sind. Ich sehe das ja auch auf Social Media, wo immer wieder auch Kommentare kommen zu diesen Künstlern, wo gesagt wird, hey, du warst meine Kindheit, meine musikalische. Und ich finde das total schön und auch jetzt so so für mich gedacht, das wäre natürlich ein Riesenkompliment, wenn irgendwann mal auch Kinder dann kommen und sagen, hey, deine Musik hat mich in meiner Kindheit zumindest ein Stück weit mitbegleitet.
Das habe ich auch gerade gedacht, wenn so in 10 Jahren oder so dann jemand zu dir kommt, das ist ja auch krass, ne?
Also das heute schon, wenn ich wirklich persönlich Nachrichten bekomme oder auch auf Konzerten dann jemand mal kommt und sagt, ich sage jetzt mal den Pipa Papagei, das ist ja einer der größten Hits, den ich zusammen mit dem Daniel Dorfkind geschrieben habe. Den hören wir bei uns rauf und runter und es sind auch Erwachsene teilweise, die mir dann Bilder aus dem Auto schicken, wie das Lied gerade bei denen im Auto läuft und wo ich dann denke, hey, das ist einfach cool, weil das ist in ganz Deutschland mittlerweile kennt man dieses Lied und das ist natürlich schon einfach so, da wächst man innerlich, ja, das ist, da bin ich total stolz dann auch und freue mich riesig über so eine Rückmeldung dann.
Ja. Was ich sehr sympathisch finde, wenn man auf deine Webseite geht und dann irgendwie vielleicht einen Text über dich oder so sucht, dann wird man nicht fündig. Aber was man direkt findet, ist, dass du sagst, dass hinter dir ein starkes Team ist. Und das Team stellst du auch vor. Und das finde ich irgendwie sehr schön, weil es auch einfach nochmal zeigt, es ist halt eben nicht nur du, es ist nicht nur du als Person, auch wenn du natürlich der Kern von dem Ganzen bist und bestimmt ganz, ganz viel machst, so wie du das gerade schon beschrieben hast. Aber es gibt eben auch Hilfe und Wegbegleiter und so weiter. Magst du da gerade mal ein bisschen drüber erzählen? Wer ist das so, der da mit dir arbeitet?
Ja, natürlich. Also in erster Linie ist es natürlich die Mama Sandy. Viele denken, das ist meine Frau, aber die Mama Sandy, die ist, das ist meine Schwester. Das ist meine ältere Schwester und die hat einen ganz entscheidenden Anteil an dem, wo ich heute stehe, weil sie mich von Anfang an auch begleitet hat. Sie hat mir vor vielen Jahren mal mit meinem Patenkind zusammen eine Videobotschaft geschickt, auf dem hat sie mir einen Happy Birthday Glückwunsch geschickt. Und das war richtig so, also ich habe Gänsehaut gehabt in dem Moment, als ich das angehört habe. Und ich habe meine Schwester auch das erste Mal wirklich singen hören. Ich glaube, ich habe die davor nie singen hören und wusste nie, dass sie eine tolle Stimme hat. Das war so in dem Zeitraum, als ich selber gerade dann so ein bisschen angefangen habe mit der Kindermusik, aber auch noch nicht wirklich selber gesungen habe. Und dann schickte mir diese Botschaft zum Geburtstag und ich habe gedacht, hey, mega, da müssen wir unbedingt mehr draus machen. Hast du nicht auch Lust, da mal was mitzusingen? Und ich glaube, wenn ich mich noch recht erinnere, ist dann auch das Lied Lea, das kleine Gespenst entstanden, wo sie einfach den weiblichen Part dann übernommen hat und wo ich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch das erste Mal dann selber so richtig vors Mikrofon gegangen bin mit ihr zusammen. Und das hat super toll dann harmoniert auch und die ersten Lieder oder auch die nächsten Lieder, so muss ich vielleicht sagen, die sind dann alle zusammen mit ihr entstanden und ja, es hat einfach super Spaß gemacht und war eine super tolle Kombination. Deswegen ist die Mama Sandy, also bis heute auch, sie singt immer ganz viel mit noch bei allen meinen oder bei den meisten meiner Produktionen. Und deswegen steht sie natürlich auch auf meiner Webseite drauf als ein wichtiges Teammitglied. Mhm. Der nächste, der da natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist der Andino. Den habe ich vorher schon mal ganz kurz erwähnt. Mit dem Andino mache ich schon ganz, ganz viele Jahre. Ich glaube, mittlerweile sind es bald 13, 14 Jahre, machen wir Erwachsenenmusik zusammen mit meiner Akustikband Unique. Das ist eine Coverband.
Achso, du hast noch eine Band. Jetzt nicht.
Ich habe noch eine Band, genau.
Ist ja, also schläfst du auch ab und zu mal, oder? Ist ja der Hammer.
Ja. Ja, also manchmal denke ich auch, ist schon ein bisschen verrückt. Und ja. Aber es ist wirklich so, das ist für mich keine Arbeit. Die Musik ist für mich so eine Leidenschaft. Und manchmal, ich merke es manchmal, dass die Energie natürlich dann irgendwann mal zu Ende ist. Und dann merke ich auch, dass ich wieder ein bisschen Batterien aufladen muss. Aber es ist jetzt für mich einfach ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, dass ich mit der Musik so viel Zeit auch investieren kann und es natürlich auch dann honoriert wird durch den Erfolg. Ja,
ja, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wir waren bei Andino.
Genau, mit dem Andino mache ich eben schon ganz, ganz lange Musik zusammen. Und weil es den Andino gibt, gibt es den Pianopapa auch live auf der Bühne, kann man eigentlich sagen. Das war nämlich so, mit zunehmendem Erfolg vom Pianopapa, erstmal im Streaming-Bereich natürlich, sind irgendwie immer mehr Anfragen auch reingekommen. Hey, spielst du auch live und kann man dich auch buchen und wir hätten hier ein Kindergartenfest? Und ich habe zu der Zeitpunkt nie vorgehabt, irgendwann mal live als Pianopapa auf die Bühne zu gehen, weil ich einfach mit meiner Band schon ausgelastet war. Und da die Wochenenden dann schon so besetzt waren, dass ich gesagt habe, ja, okay, jetzt Kindermusik bleibt einfach ein digitales Geschäft und das passt für mich auch. Also ich war da super zufrieden und habe auch gedacht, so alleine auf die Bühne, da fühle ich mich eh nicht so wohl, weil ich auch, also ich bin es gewohnt, als Bandmusiker zusammen Musik zu machen in einer Gruppe und da auch mit anderen Instrumenten live zu spielen. Ja, und das ist für mich auch so ein bisschen ein Anspruch an meine Musik, dass ich einfach auch immer, wenn ich live spiele, so ein Live-Charakter habe, in dem ich wirkliche Instrumente auf der Bühne habe, ja. Auch mit meiner Band Unique, wir sind da zu dritt und haben da aber auch dann eine Mehrstimmigkeit und holen da wirklich ganz viel aus dieser Musik raus. Und das ist immer so ein Gedanke gewesen, wenn ich Musik mache, dann muss es in diese Richtung gehen. Mhm. Und irgendwann kam der Andino her und hat gesagt, hey, ich habe da eine Anfrage vom Kindergarten von meiner Tochter. Die wissen, dass ich Musik mache und die haben gefragt, ob ich nicht, die haben jetzt ein Kindergartenjubiläum, ob wir da nicht als Duo Musik machen können. Und da habe ich gesagt, hey, André, wenn wir das machen, jetzt kommst du auch noch und fragst mich, ich habe immer alles abgelehnt an Anfragen. Und wenn wir das machen, dann machen wir das aber nicht nur für ein Konzert, sondern dann machen wir da mehr draus. Und haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, im zweiten Jahr auch im Sommer oder das Jahr über auf Tour, spielen in dem Rahmen, wie es auch möglich ist, zeitlich immer wieder mal schöne Konzerte hier in vornehmlich Süddeutschland. Ist eine tolle Sache einfach. Also ich bin super glücklich, dass wir den Schritt gegangen sind und haben uns da auch auf der Bühne mittlerweile vergrößert. Mittlerweile ist auch der Happy Mo zu uns gestoßen.
Ja, über den wollte ich dich auch schon ausfragen. Ja. Wer ist das denn? Ist der mit auf der Bühne? Das ist ein Kuschelmonster, ne? Sieht ein bisschen aus wie dieses blaue Monster aus der Monster AG.
Ja, richtig, genau. Der Happy Mo, der ist ein riesengroßes Kuschelmonster und ist ein ganz lieber Zeitgenosse, der mit uns immer so ein, zwei Lieder dann auf der Bühne auch nochmal live performt. Es gibt natürlich den Monstertanz von mir.
Yeah.
Und das ist immer so sein großer Auftritt, wo er dann auf die Bühne kommt und mit uns den Monstertanz tanzt. Und das ist immer, es sorgt immer für ganz viel Wow-Effekt, weil der wirklich, glaub, 2,60 Meter groß ist. Also der passt nicht durch jede Tür, auch nicht in jedes Wohnzimmer rein oder so, sondern der braucht ein bisschen Platz auch. Und ist aber super cool und die Kinder, die fahren da total drauf ab, auch die Erwachsenen übrigens. Und da haben wir ganz viel Spaß mittlerweile auch zu dritt dann auf der Bühne.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch das wieder wichtig ist für dich, um hinter den Zahlen Menschen zu erspüren, ne? Wenn dann da wirklich Kinder vor dir sind, die dich dann angucken, die vielleicht mitsingen, mittanzen, das ist, stelle ich mir sehr schön vor.
Total, das ist für mich natürlich noch viel schöner als im Streaming zu Hause dann so eine Zahl zu sehen, weil ich dann wirklich höre, wir haben immer so Parts, wo wir einfach den Kindern und Eltern dann die Möglichkeit geben, auch wenn sie uns noch nicht kennen, dass sie so unsere Texte im Refrain dann ein bisschen mitsingen können. ist natürlich immer total schön. Also für mich als Musiker eins der schönsten Erlebnisse, wenn dann die ganzen Leute dein eigenes Lied mitsingen. Und der Andino und ich gucken uns manchmal nur an und denken, wow, einfach, das ist richtig cool.
Ja, schön. Wo tretet ihr so auf? Ist es dann ganz deutschlandweit oder so ein bisschen eingegrenzt?
Ja, der Fokus ist schon aktuell auf Süddeutschland, einfach weil es zeitlich gerade schwierig ist, in ganz Deutschland auch zu spielen. Aber auch da tut sich immer wieder mal was. Also ich werde zum Beispiel Anfang nächstes Jahr, im Februar, werde ich zum Beispiel nach Hessen kommen, nach Darmstadt. Und werde auch in Darmstadt dann so ein Doppelkonzert spielen. Einmal ein öffentliches Konzert und einmal dann so ein, für eine geschlossene Gesellschaft, für Kindergärten und so weiter, die dann da alle zum Konzert kommen werden. Es wird um die Faschingszeit rum sein. Und ansonsten spielen wir eigentlich alles, was es so gibt, von Festivals bis, es gibt jetzt dann dieses Jahr wahrscheinlich das erste große Piano-Papa-Konzert, dann auch hier in Reutlingen, wo ich herkomme. Also jetzt im Juli werde ich dann, am 22. Juli werde ich zusammen mit einer anderen Kinderliedermacherin, die Nina, die kommt hier aus der Gegend, aus Trochtelfingen, das ist nicht so weit weg von hier, pendelt aber zwischen Trochtelfingen und Hamburg mittlerweile mit ihrer Kindermusik auch. Und die hat so einen ganz großen Event-Truck aufgebaut mit ihrer Crew. Da haben sie einen alten Truck umgebaut zu einer Konzertbühne mit LED-Leinwand und allem drum und dran. Cool. Fest verbaute Anlage. Also es ist richtig cool.
Pyrotechnik.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob sie das dabei hat. Aber richtig cool, ein Truck, wo so das Musikerherz aufgeht, wenn man den sieht. Und mit dem kommt sie auch nach Reutlingen und wird dann auf dem Marktplatz dort spielen. Und da werde ich mit ihr zusammen dann auch ein paar Lieder performen. Hat sie mich eingeladen, zusammen mit dem Andino. Und ja, das sind so Dinge, da freue ich mich einfach dann drauf dieses Jahr.
Das heißt, du netzwerkst auch mit anderen KinderliedermacherInnen?
Unbedingt. Ich bin ganz großer Fan vom Netzwerken, weil ich glaube, auch da nicht an dem Punkt wäre, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht offen wäre für viele andere Kontakte. Also ein super Beispiel ist der Daniel Dorfkind. Wir haben uns auch in unseren Anfangszeiten damals kennengelernt über Social Media. Haben dann auch über die Entfernung zusammen den Pipa Papagei gespielt, der ja heute, glaube ich, über 8 Millionen Streams schon hat, wenn ich richtig liege.
Wahnsinn, das ist ja voll das, irre, ey.
Richtig, ja. Das sind Dimensionen, die sind unfassbar. Ja. Der Daniel, der kam jetzt erst vor kurzem auch im WDR-Fernsehen über sein Örtchen Melsbach, ist ein Bericht gekommen, und da hat er dann auch mit einer Schulklasse zusammen den Pipa Papagei performt. Und das sind Dinge, die sind einfach so groß geworden, da hätten wir beide, glaube ich, nie davon zu träumen gewagt, vor ein paar Jahren noch. Und deswegen, das Netzwerken ist eine super tolle Geschichte. Kann man, glaube ich, nur gewinnen. Ich muss allerdings auch einschränken, durch die Größe, die ich mittlerweile erreicht habe, bekomme ich wirklich unheimlich viele Anfragen auch. Und ich bin ein Mensch, ich tue mich ganz, ganz schwer mit Nein sagen. Und das ist was ich wirklich auch lernen musste jetzt die letzten Monate. Egal in welchem Bereich, gerade auch in Sachen Kooperationen. Am liebsten würde ich natürlich mit jedem irgendwie zusammen ein Lied machen, aber ich merke einfach, durch den Alltag, den ich noch habe, und durch meine Pflichten auch an meiner Schule, und auch Familie darf man nicht vergessen, die wollen ja auch noch was von mir haben. Da muss ich so ein bisschen gucken, dass ich meinen Plan so strukturiere, dass ich dem auch noch gerecht werden kann. Und das ist auch ein Grund, weil wir das Album vorher schon mal erwähnt hatten, warum ich mein Album dann leider doch nicht im Frühjahr schon veröffentlichen konnte, weil ich gemerkt habe, da sind immer noch mehrere Kooperationen reingekommen, und dann hast du hier noch was gemacht und da noch was gemacht. Das sind einfach dann auch meine eigenen Dinge, die mir am Herzen brennen, die sind dann auf der Strecke geblieben. Und damit ging es mir auch irgendwann mal nicht mehr gut. Ich habe zum Beispiel mit dem Andino, habe ich mega coole Songs in der Schublade, und die liegen da aber jetzt halt auch schon mittlerweile seit einem Jahr, weil wir selber nicht dazu kommen, zwischen Auftritten und Proben dann auch noch hier an den Songs zu arbeiten. Ja? Mhm. Deswegen habe ich alles erstmal auf Eis geschoben jetzt und habe auch gesagt, ich muss jetzt unbedingt meine eigenen Dinge erstmal angehen, und dann bin ich wieder offen auch für andere Projekte. Aber das muss sein, dass ich mein Album veröffentlichen kann, dass ich das innerlich auch abhaken kann für mich. Es hört sich blöd an, aber ist wirklich so. Das ist das, was mir jetzt am meisten brennt, und dem möchte ich mich auch widmen.
Ja, man hat halt nur zwei Hände und einen Kopf, ne? Du kannst dich halt auch
Ja, genau.
nicht teilen, ja.
Und 24 Stunden hat der Tag nur und irgendwann mal muss man auch, da muss auch
Ja.
der Piano-Papa mal schlafen.
Ja, genau.
Ja.
Hat deine Arbeit als Liedermacher oder als Kinderliedermacher Auswirkungen auch auf deinen beruflichen Alltag? Merkst du, dass sich das irgendwie auf deinen Lehrerdasein auswirkt?
Ja und nein. Also ich habe immer wieder mal Jugendliche bei mir, wo ich merke, wenn die was, wenn die ein Interesse mitbringen an Musik, dann bin ich da natürlich super offen, dass ich mit denen auch zusammen an Musikprojekten arbeite. Da habe ich auch ganz viele Freiheiten bei mir in der Schule. Es gab Zeiten, da war ich schon mit Jugendlichen bei mir im Tonstudio, habe bei denen, mit denen dann zusammen auch Musik aufgenommen. Das war dann allerdings immer. Also es war keine Kindermusik, das war dann immer Musik, die die Jugendlichen angebracht haben. Also da bin ich dann wirklich auch offen und da kann es dann auch mal Straßenrap sein, wo auch viele Schimpfwörter da, dann drin vorkommen oder so, aber wo ich weiß, hey, das ist denn ihre Musik und wenn die was machen, wenn die selber dann dazu rappen irgendwie oder Texte schreiben, dann muss ich auch auf das eingehen, was die mir bringen. Und denen ihre musikalischen Einflüsse respektieren sozusagen, weil das ist das, was die, sage ich mal, auch mit ihrer Geschichte erlebt haben und was sie mitbringen, was, ja, also es wäre sonst nicht echt, ja, wenn ich jetzt sage, hier, sing mal irgendwie einen Text, ist doch viel cooler, wenn du einen Text hier über die heile Welt singst oder so, ja, also so ist es ja nicht dann. Genau, und in dem Fall, also auf diese Art und Weise bringt die Musik natürlich schon auch einen gewissen Einfluss in die Schule. Der ist aber mal mehr oder weniger. Also aktuell habe ich niemanden, der da Interesse zeigt, groß, dann halte ich mich da auch ein bisschen zurück. Und wenn ich jetzt merke, da ist jemand, dann zeige ich da natürlich schon auch oder gebe zumindest die Möglichkeit, dass wir da auch in die Richtung kreativ tätig sein könnten.
Also du stehst ja dann eben auch viel vor Kindern, also jetzt
Ja.
nicht nur im Lehrerdasein, sondern eben auch auf einer großen Bühne, ne, und kriegst da ganz viel Rückmeldung. Macht das was mit dir auch privat und im Beruf? Dass es dir leichter fällt, zum Beispiel dann vor anderen Leuten aufzutreten, zu sprechen oder so?
Ja, ich glaube, das ganze Leben ist da so eine Übungssache, ja. Ich bin schon seit klein auf, schon zu Grundschulzeiten stand ich auf der Bühne, damals noch als reiner Pianist, habe dann irgendwo in der Turnhalle eine Weihnachtsfeier begleitet, wo der Nikolaus reinkam, solche Dinge. Also schon als Kind hatte ich da Bühnen, auf denen ich gestanden bin und hatte natürlich auch davor vor so einem Auftritt immer super Lampenfieber und das habe ich auch heute noch vor manchen Auftritten. Allerdings, wenn ich jetzt mit meiner Band, mit der ich jetzt schon so lange zusammen Musik mache, wenn ich da irgendwo spiele, dann ist es schon so, dass ich da weiß, was wir können, dass wir da eine gewisse Sicherheit auch über die Jahre zusammen entwickelt haben, wo das Lampenfieber jetzt nicht mehr ganz so schlimm ist. Wenn ich dann als Pianopapa auf der Bühne stehe, ist das nochmal ein bisschen anders, weil ich da mit dem André oder mit dem Andino zusammen mehr im Fokus bin. Da kann man sich nicht so einfach verstecken irgendwie in der zweiten Reihe. Und da ist es dann auch so, dass ich dann einfach, ich bin ein Mensch, der zum Beispiel ganz schlecht Texte lernt und meine eigenen Texte dann auf der Bühne auch wirklich vorher lernen muss, dass ich die nicht wieder vergesse. Und das ist so, wo ich denke, oh mein Gott, wie blöd ist das eigentlich? Das sind die Texte, die du selber geschrieben hast und wo ich schon echt geflucht habe, dann in der Probe zum Andino gesagt habe, wer schreibt so einen
Wer schreibt
Mist?
denn sowas
Ja, genau.
Blödes?
Das ist so, weil du musst dir vorstellen, die Studioarbeit ist dann einfach, da kannst du ja 100 Mal einsingen, ja, wenn du dann dich verhaspelt hast oder so, dann kannst du es in kleine Parts nochmal einteilen oder so. Ist ja alles nicht schlimm, kann man
Ja.
alles ganz gut heute technisch machen. Und live ist es halt nicht, da hast du einen Take. Und da, wenn du irgendwo einen Text vergessen hast oder so, dann ist es natürlich blöd. Aber auch da merke ich, das ist einfach eine Übungssache. Wenn ich an meine ersten Konzerte zurückdenke, wie aufgeregt ich da war und wie unsicher, dann hat sich das jetzt auch in den letzten 1,5 Jahren sicherlich deutlich geändert und wird sich auch noch in den nächsten, mit den nächsten Auftritten noch weiter ändern, dass da einfach noch mehr Selbstsicherheit kommt. Und das ist sicherlich auch was, wo ich in meiner Schulkarriere auch, wenn ich vor Menschen rede, wenn ich vor Eltern rede oder so, wo man Übung bekommt. Ja, und was dann alles ist, ist ja alles halb so schlimm. Wenn mal was ist, ich sage mir immer, davon geht die Welt nicht unter und so, ich denke mir immer, ich habe immer so einen Spruch, wenn ich Dinge habe, wo ich total ungern mache oder so, überlege ich mir, was kann eigentlich im schlimmsten Fall passieren? Okay, du kannst dich blamieren oder so, aber was ist dann? Das Leben für mich geht weiter vielleicht. Die meisten Menschen werde ich danach vielleicht niemals wiedersehen. Und das nimmt mir so ein bisschen so die Größe von dem Ganzen. Und dann gehe ich manchmal ein bisschen ruhiger dann auch vors Publikum.
Ja, Das Leben ist eine Übungssache, finde ich einen schönen Satz. Ja. Du hast einige Links, die ich auch in die Shownotes dieses Podcasts setzen kann. Es gibt eine Webseite, die ist sehr umfangreich. Da findet man deine Musik und Auftrittstermine, Informationen über dich und dein Team und so weiter und so fort. Merch gibt es auch seit neuestem, habe ich gesehen.
Richtig, ja.
Genau, und dann gibt es natürlich Social Media, also Facebook, Instagram und YouTube. Auf YouTube kann man eben auch ganz viel Musik und auch so schön animierte Musikvideos sich angucken. Und
Ja.
dann natürlich eben Spotify. Also diese Links werde ich auf jeden Fall in die Shownotes setzen. Wer
Ja,
jetzt
sehr
neugierig
gern.
ist, darf da gerne mal reinklicken. Ja.
Mhm.
Dann stelle ich doch mal meine letzte Frage, die ich immer am Schluss dieser Gespräche stelle, und die ist: Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir natürlich, auf meine Musik bezogen, dass ich einfach ganz vielen Kindern und Menschen weiterhin Freude bereiten kann mit der Musik, die ich mache. Und dass ich das, was ich mache, auch noch ganz lange weitermachen darf, weil ich es wirklich liebe und von Herzen gerne mache. Und ein weiterer Wunsch ist, der auch zum Teil schon in Erfüllung geht, einfach, dass ich die Freude an der Musik auch meinen Kindern weitergeben kann. Weil meine Frau, die ist selber auch musikalisch tätig, zwar in einem ganz anderen Bereich. Die spielt Klarinette und spielt in einem Musikverein, in einem großen, tollen Orchester. Und meine Mädels, die haben jetzt auch schon angefangen mit Blockflöte und die Lea spielt mittlerweile auch ganz toll Querflöte. Das sind so ganz andere Einflüsse musikalisch, als ich jetzt habe, sage ich mal. Ich bin immer so aus der Bandmusik quasi gekommen. Aber das wünsche ich mir einfach, dass meine beiden Kinder, die ich habe, dass die auch so eine Erfüllung durch die Musik bekommen oder so ein tolles Gefühl, wie sie mir gibt, die Musik. Ja, das ist irgendwo, weil die Musik, ich kann mein Leben ohne die Musik nicht vorstellen und die Musik hat mir so viel ermöglicht, so viele Menschen kennenzulernen, so viele tolle Erlebnisse ermöglicht. Das wäre schön, wenn ich das auch an meine Kinder weitergeben kann.
Ja, schön. Cool. Vielen Dank, dass du hier warst und von dir erzählt hast und von deiner Musik. Ich finde es ganz schön, was du machst, und finde es schön, wie bodenständig du bist. Trotz allem,
Dankeschön.
ja, trotz diesen großen Zahlen, wo man erstmal staunt. Ganz toll, wie du damit umgehst. Und ja, danke für den schönen Einblick.
Ja, vielen Dank auch dir, Leni, für das Gespräch und auch, dass du mich hier eingeladen hast in deinen Podcast. Ganz
Ja,
herzlichen
sehr
Dank dafür.
gerne. Und ganz herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ihr findet alle Infos zu Piano Papa unter www.kinderliedergarten.de. Schaut auch gerne mal auf dem Blog von Backstage Podcast vorbei, bei Mastodon oder Instagram. Ich freue mich immer über Feedback oder wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Hier gibt's jetzt erstmal eine kurze Sommerpause, aber schon bald bin ich wieder da mit neuen KünstlerInnen und neuen Folgen. Also, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss!
Schenk mir ein Lächeln, na 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 na. Denn so ein Lächeln steht jedem gut zu Gesicht.